Ja, ich bedanke mich, dass ihr hier seid und dass ihr eingeschaltet habt und hier beim Gottesdienst mit dabei seid. Das ist sehr, sehr gut. Ich möchte zu Beginn die Frage stellen, vor der sich eigentlich jeder Sprecher fürchtet, weil die Resultate meistens erschreckend sind. Wer weiß noch, worum es letzte Woche ging? Oh, 1, 2 Hände. Ein paar waren ja auch nicht da. Ja, 3. Ja, 4, 5, jawohl. Ein paar Leute wissen, was noch letzte Woche war. Und ich möchte gerne da nochmal anknüpfen, denn es ist auch manchmal ganz gut, wenn wir nicht irgendwie von immer so bei einem Thema zum nächsten hoppen, sondern manchmal ist es auch gut, bei Themen mal stehen zu bleiben, damit das Ganze noch ein bisschen tiefer geht. Und manchmal sind wir ja Wissensriesen und Umsetzungszwerge und dann nützt uns das eigentlich auch gar nicht so viel. Denn im christlichen Glauben bei Jesus geht es gar nicht so sehr darum, was du weißt, sondern was du lebst. Und letzte Woche ging es um eine Bibelstelle aus dem 1. Thessalonicher Brief. Miri, könntest du weiterklicken? Er will. Doch. Ja, da ist er. Da steht Folgendes. Freut euch immer zu. Lasst nicht nach im Beten. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von denen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Da ging es letzte Woche drum und da soll es auch heute so ein bisschen umgehen. Letzte Woche ging es darum, dass es total wichtig ist, einzuüben für die kleinen Dinge am Wegesrand dankbar zu sein. Und ich möchte gerne heute nochmal diese Bibelstelle auch so als Ausgangspunkt nehmen. Und möchte zu Beginn mal sagen, dass es, wenn man das jetzt so isoliert betrachten würde und nur das hört, dann könnte man ja meinen, hier bei uns ging es jetzt darum, dass wir hier erzählen würden, quasi, wenn du mit Jesus lebst, dann musst du immer gut drauf sein, dann musst du immer happy sein, dann musst du immer total gut gelaunt sein. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht so. Ein Großteil des Lebens ist auch, dass Gott besteht darin, dass wir vor Gott jammern, dass wir weinen, dass wir uns bei ihm auskotzen, dass wir unsere Wut da rauslassen. Denn Gott ist nicht so sehr an unseren Informationen interessiert. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn du jemandem was erzählst, was er selber vielleicht sogar viel besser weiß als du. Gott ist nicht so, wenn wir beten, dann geht es nicht darum, dass wir Gott etwas erzählen, was er weiß, sondern Gott ist eigentlich viel mehr an unseren Emotionen, an unserer Seele interessiert, als an unseren Informationen. Auch hier geht es wieder nicht so sehr um Wissen, sondern um Leben. Und da reinzulassen. Und auch alle negativen Gefühle, alle runterziehenden Gefühle sind im Gebet total richtig. Und ich finde es total super, dass es auch FSK 18 Gebete in der Bibel gibt, die so krass sind, dass man sie eigentlich meistens im Gottesdienst diese Sätze weglässt, sondern immer nur den einen Ausschnitt davon nimmt und die anderen hasserfüllten Sätze, wo jemand mal richtig Dampf ablässt, die lässt man manchmal weg, weil man denkt, oh, das ist ein bisschen zu krass. Aber das gehört, betet, hört nicht auf zu beten, das gehört genauso da rein. Und trotzdem möchte ich heute mal bei diesem Danken auch nochmal ein bisschen stehen bleiben. Das Leben wird in der Bibel immer mal wieder mit einem Haus verglichen, was jeder so im Laufe seines Lebens, in der Zeit, die ihm so vergönnt ist, einfach baut. Oder das Leben wird mit einem Baum verglichen, der halt klein startet und dann immer größer wächst. Und vielleicht sieht es am Ende optimalerweise so aus. Hier auf dem Bild kann man erkennen, einen Baum und ein schönes Haus, wie in einer absoluten Harmonie es da steht. Miri, könntest du noch einmal klicken? Danke. Und so könnte es aussehen. Oh, ein beeindruckender Baum, kein Problem in Sicht. Das Wetter ist super, es ist auch nicht verdorrt, es scheint genug geregnet zu haben. So wäre es eigentlich optimal, so könnte es ja aussehen. Aber das Leben hat irgendwann Krisen. Das scheint, ich weiß nicht, ob das mal ursprünglich so gedacht war, ich vermute nicht. Aber es ist nun mal so, dass es einfach irgendwelche Krisen kommen, zwangsläufig. Die Geburt, die Pubertät, irgendwann auch, dann gibt es noch ein paar andere Krisen, dann die Midlife-Crisis und irgendwann halt auch das Altwerden und das Sterben. Also irgendwelche Krisen kommen und irgendwelche Stürme kommen. Und die Frage ist halt nicht, ob irgendwann dein Leben einen heftigen Sturm, eine heftige Krise erfasst, sondern die Frage ist, wie du da durchkommst. ob du stehen bleibst, wie du darauf vorbereitet bist. Es gibt halt auch Häuser, die sehen dann so aus, nach dem Sturm. Und Bäume, die sehen so aus, nach dem Sturm. Und wo die Wurzeln nicht gehalten haben. Wo irgendwie die Wurzeln nicht so viel Power aufbringen konnten, so viel Halt, dass sie dem Gegendruck der Außenwelt standhalten konnten. Wo der Druck von außen so groß war, dass ein Mensch patz umfällt, innerlich, gesundheitlich, wie auch immer. Ja, und um dieses Bild geht es um den Bibelvers, den ich heute mal so in den Mittelpunkt stellen möchte. Und zwar aus Kolosser 2, die Verse 6 und 7. Da schreibt Paulus, ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer ganzes Leben auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Und hier sind wieder diese beiden Bilder. Seid fest in ihm verwurzelt, das ist das Baumbild, und seid fest auf ihn gebaut oder gegründet, wie es andere Übersetzungen so liefern. Das ist das Bild aus dem Hausbau. Und das passt eigentlich ganz gut, denn rooted ist das englische Wort für verwurzelt und wir haben demnächst auch einen Kursus, der geht genau darum, dass du Zeit investierst, in diesem Kurs sind das 11 Wochen, mal an deinen Wurzeln zu arbeiten. Wurzeln, die dir noch zu sehr, sehr viel Nütze sein werden in deinem Leben und da rein zu investieren. Das sind häufig Dinge, die sind im Verborgenen, das sind häufig Dinge, die man nicht sofort sieht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich sehr, an diesen Wurzeln zu arbeiten. Es lohnt sich auch nochmal bei dem Fundament zu gucken und eventuell noch ein bisschen Beton mehr anzurühren und dazu zu packen, auch wenn das unter der Oberfläche so stattfindet. Und deswegen einmal ein kleiner Werbeblock, rooted, verwurzelt zu sein, da sich Zeit zu nehmen, dafür da rein zu investieren. Das kann man auch natürlich nicht nur bei diesem Rooted-Kurs, das kann man auch bei den Benzingesprächen, das kann man auch in der Semestergruppe von der Sabrina, das kann man auch hier im Gottesdienst, sich dafür Zeit zu nehmen. Und ich glaube, ganz wichtige Wurzeln, in die wir immer wieder rein investieren sollen, sind diese. Einmal gibt es eine Wurzel, deine Gesundheit. Da rein zu investieren. Das kann in einer Krise deine seelische Fitness, deine emotionale Gesundheit, daran zu arbeiten, sich mit Problemen aus der Vergangenheit auseinanderzusetzen, das kann dir in Krisen sehr, sehr helfen, dass du das erledigt hast. Die nächste Wurzel, ich springe auf die rechte Seite, da steht Ehe oder Familie oder dein Single-Dasein. Damit glücklich leben zu können. Wurzel Nummer 3, Freundschaften. Freundschaften, auch hier ist ein Punkt, genau wie Ehefamilie, was Zeit erfordert. Was nicht so einen Druck irgendwie aufbaut, wie das manchmal so andere Tätigkeiten, die wir häufig mit unserer Arbeit zu tun haben. Das ist nicht so ein Druck da. Und auch da, wenn du in Freundschaften investiert hast, kann dir das in einer Krise, kann das Gold wert sein. Das kann auch in der Nicht-Krise Gold wert sein. Nur häufig, wenn alles gerade irgendwie super läuft, dann wissen wir ja manchmal den Wert der Sachen gar nicht so sehr zu schätzen, wie wenn wir merken, oh, boah, was sind mir jetzt die Freundschaften wert, jetzt wo es gerade mal ganz dicke kommt. Und eine Wurzel, deine Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass diese Wurzeln im Glauben, dass das die tiefste von all dem sein kann. All die Wurzeln haben so eins gemeinsam, sie sind alle irgendwo nicht so fordernd wie andere Dinge in unserem Leben, die Druck aufbauen, die irgendwie Leute treffen wir irgendwie immer, unsere Chefs, unsere Kunden, unsere Mitarbeiter oder Leute vom Amt oder was weiß ich, was ganz viele Leute, die etwas von uns wollen, die uns zu etwas bewegen wollen. Irgendwie eine Menge Druck ist irgendwie da. Und bei der Gesundheit sagen wir dann manchmal, und ich spreche da wirklich auch aus eigener Erfahrung, auch manchmal aus negativer Erfahrung, sagen wir dann, ah, okay, Zeit für den Sport habe ich nicht, ich habe zwar Rückenschmerzen, Ich habe auch mal verstanden, dass man dann eigentlich auch Sport machen sollte oder Bewegung, aber habe ich jetzt keine Zeit für, streiche ich. Gesunde Ernährung, keine Zeit, streiche ich. Ich muss schnell essen, ich esse Fastfood. Oh, mein Körper sendet mir zwar schon Signale, aua, ich kann nicht mehr. Ah, ich kann ja Schmerzmittel nehmen. Dann höre ich das nicht mehr. Ich streiche das mal. Ich vernachlässige das. Ich habe jetzt keine Zeit für meine Wurzel Gesundheit. Und ich vernachlässige sie. Die Wurzel Familie, Ehe. Hey, das sind Leute, genau wie unsere Freundschaften, die lieben uns. Die haben Verständnis dafür, wenn wir keine Zeit für sie haben. Ja, wenn ein Freund sagt, hey, ich habe gerade echt keine Zeit, ich habe so viel Stress auf der Arbeit, hey, vielleicht können wir uns ja in einem Jahr mal treffen. Freundschaften halten das aus. Genau wie unser Körper auch lange mitgeht und lange sagt, okay, ich kann auch mal ohne Schlaf klarkommen. Okay, ich kann auch mal ohne gesundes Essen klarkommen. Ja, auch Freundschaften, unsere Ehe, die Leute, die uns lieben, sie wollen uns doch supporten, sie halten das aus, wenn wir einfach diese ganzen Sachen vernachlässigen, sie halten das lange aus. Und auch Gott mit seiner Beziehung zu uns hält so viel aus. Er geht doch alles mit irgendwie. Und selbst wenn wir ihn ignorieren über so viele Tage und unser Leben in so eine komische Richtung läuft, lässt er das mit sich machen vielfach. Weil da in Liebesbeziehungen ist Druck irgendwie relativ wenig. Und doch kommen immer diese Stürme und dann brauchen wir diese Wurzeln. Und wir brauchen sie eigentlich nicht erst dann, sondern wir brauchen sie eigentlich die ganze Zeit. Wir brauchen sie eigentlich die ganze Zeit. Und deswegen will ich Werbung dafür machen. Ich möchte gerade heute Werbung machen für diese Wurzel, deine Beziehung zu Gott. Denn alles andere kann definitiv wegfallen. Deine Gesundheit, haben wir alle nicht im Griff, kann morgen eine ganz andere sein als heute. Was du heute kannst, was dir deine Gesundheit ermöglicht, kann morgen schon nicht mehr der Fall sein. Freundschaften, Ehe, Familie, das kann auf schmerzhafte Weise zu Ende gehen. Durch Schicksalsschläge, durch Streit kann das plötzlich nicht mehr da sein. Und ich glaube, dass diese Wurzel, die Beziehung zu Gott, kann die tiefste Wurzel sein, die dich jeden Sturm überleben lässt. Und eine Art, Wurzeln bei Gott zu schlagen, scheint ihm zu danken, scheint dankbar zu sein. Ich lese mal die gleiche Stelle aus dem Kolosserbrief aus der Elberfelder Bibelübersetzung. Es gibt ja verschiedene Übersetzungen der Bibel, weil im Original ist die ja auf Griechisch, Hebräisch und Aramäisch geschrieben. Und die Elberfelder Bibelübersetzung hat den Ruf, sehr genau zu sein, ist aber auch etwas sperrig zu lesen, wie ich finde. Deswegen benutzen wir sie jetzt nicht so häufig, aber sie ist gut. Aber hier nochmal, finde ich, übersetzt sie das auch richtig klasse. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also macht das, seid verwurzelt, seid gut aufgestellt, indem ihr überreich euch bedankt und dankbar seid für euer Leben, für all das, was gut ist, für all das, was ein Lob verdient, wofür man dankbar sein kann. Also da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Das ist nicht das Einzige, es gibt ganz viele Dinge, aber es scheint eine Wurzel zu sein und ein Wurzelwerk ist ja total verwochen und verflochten und vielschichtig. Eine tiefe Wurzel ist Dankbarkeit. Und ich finde das interessant. Es hat etwas mit, es ist so wie ein Baum wächst, kann Dankbarkeit Wachstum sein. Und kann man sich dran gewöhnen? Kann man das entwickeln? Wie macht man das? Es hat mit unserem Denken zu tun. Man kommt vom Denken zum Danken, das hat auch den gleichen Wortstamm. Und unsere Gedanken, man sagt ja, Gedanken sind irgendwie frei, jeder denkt, was er will, das stimmt ja auch. Das ist aber auch gleichzeitig das Problem, jeder denkt, was er will. Und das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut, dass jeder denkt, was er will. Und Gedanken sind irgendwie so was Unwirkliches, was so Luftleeres, was Unsichtbares, meint man. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr so unsichtbar. Ich habe Anfang des Jahres einen Vortrag gehalten und dort in diesem Vortrag wurde unter anderem eine Wissenschaftlerin zitiert, Dr. Carolyn Leaf, die bei den kognitiven Neurowissenschaften forscht. Und die sagt Folgendes. Sie kommt zu dem Schluss, dass ein Großteil der Krankheiten, unter denen wir leiden, seelisch wie auch körperlich, mit unserem Denken zu tun haben, direktes Resultat sind, wie wir denken. Sie kommt zu dem Schluss, dass unsere Gedanken unser gesamtes Leben beeinflussen. Unsere Nervenzellen, ich habe das mal so aufgeschrieben, damit ich das mal hier ablesen kann. Unsere Nervenzellen, die durch unsere Gedanken gesteuert werden, wirken in unserem Gehirn wie kleine Bäume. So sehen die unter dem Mikroskop aus. Sie sehen wie Bäume aus. Sie sind nicht etwas total Diffuses, man kann das mittlerweile sichtbar machen. Ich gebe Menschen zu verstehen, dass ein Gedanke etwas ganz Reales ist. Viele Leute halten einen Gedanken für etwas Unwirkliches, was man nicht greifen kann. Dabei ist ein Gedanke eine ganz reale Substanz. Durch Gedanken baut man Erinnerungen in seinem Gehirn auf. Diese sehen wie kleine Bäume aus. Und interessanterweise sehen positive Gedanken anders aus als negative Gedanken. Ein negativer Gedanke ist giftig und wirkt sich auf den ganzen Körper schädlich aus. Er formt eine andere chemische Substanz als ein positiver Gedanke. Positive Gedanken formen in deinem Gehirn eine andere chemische Substanz als negative Gedanken. Negative Gedanken sind giftig für den Körper. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich denke halt so, so habe ich immer schon gedacht. Das wäre wie weiterhin Gift zu trinken. Aber unsere Gedanken lassen wir freien Lauf, lassen wir laufen. Das scheint ungesund zu sein, gefährlich zu sein. Der schädliche Gedanke lässt so etwas wie kleine Dornen an den Ästen der Nervenzellen wachsen. Und die Dornen bestehen aus kleinen Taschen voller Chemikalien und diese Chemikalien sind schädlich. Sie verspritzen ihr Gift und machen krank. Es belastet das Herz und das Immunsystem und wer weiß was vielleicht noch alles. Das ist doch krass, oder? Dass man Gedanken mittlerweile unter einem Mikroskop sehen kann und dass sie anders aussehen. Und sie sagt aber auch noch etwas sehr Positives. Sie sagt, innerhalb von 4 Tagen kann man seinen Nervenkreislauf in Veränderung bringen. Es dauert 4 Tage, bis die Dornen von den Bäumen anfangen zu verschwinden. Und es dauert 24 Tage, um ein neues Gedankenmuster ohne Dornen zu entwickeln. Und dann kann man den neuen Gedanken über den alten Gedanken pflanzen. Das war jetzt nicht aus der Bibel, das war von Wissenschaftlern. Aber ich glaube, dass der Gedanke, also dass trotzdem das absolut deckungsgleich ist zu dem, was die Bibel sagt. Dass unser Denken, im Römerbrief heißt es, erneuert euch durch die Veränderung eurer Denkweise. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir lernen müssen. Jammern, klagen, weinen, schreien, das ist uns in die Wiege gelegt worden. Als wir alle Kinder waren, da haben wir alle geschrien, geweint, irgendwie unsere Bedürfnisse zu stillen. Wir haben Hunger und wir haben geschrien und geweint. Und das konnten wir irgendwie automatisch. Als wir im Supermarkt waren, mit unserer Mama oder unserem Papa, vorne an der Kasse, wo die Quengelware steht, da haben wir gefleht um das Ü-Ei, als wenn unser Leben davon abhängen würde. Oder wann wir Fernsehen gucken wollten. Dann haben wir uns manchmal sogar auf den Boden geschmissen oder vielleicht noch irgendwie mit den Fäusten auf den Boden getrommelt. Ich habe das schon gehört, ja, dass das andere gemacht haben. Aber das können wir automatisch. Und das ist gut so, dass wir das können. Das ist richtig gut, dass wir das können. Und das sollten wir auch machen. Aber das Danke sagen, das muss man lernen. Wenn wir einkaufen waren, bei Karstadt damals, dann bekam ich schon mal eine Fleischwurst an der Fleischwursttheke oder an der Frischfleischtheke dort. So, und dann bekam man die Wurst und dann, was sagt die Mama? Sag mal danke für die Verkäuferin. Ah ja, danke. Das muss man lernen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir auch heute noch lernen können. Oder wir können, wie es in der Elberfelder Übersetzung steht, überreich Leute sein, die sich bedanken. Ich habe diese Woche von jemandem, der aus den ersten Jahren der Jesus Freaks hier mit dabei war und der lebt gar nicht mehr in Deutschland und er hat mir nochmal eine Nachricht geschrieben und sich nochmal bedankt für all das, was er in der Zeit so mitbekommen hat und dass dort sein Glaube angefangen hat. Boah, das hat mir so gut getan, so ein Danke zu hören. Also es hat nicht nur ihm gut getan, es hat auch bei mir, es hat mir gut getan. Es hat bei mir ein paar gute Bäume in meinen Nervenzellen irgendwie, eine gute Erinnerung noch mal größer gemacht. Es hat mir gut getan. Danken muss man lernen und kann man lernen. Und das ist gut so. Ich möchte aufhören mit einem ganz kleinen Bild für all die Leute. Und das war auch in den letzten Tagen auch immer mal wieder so das, ja, was mich so begleitet hat. Ja, wie schmerzhaft das ist, dass einige Leute, ja, die, für die ist Danken echt, boah. Wenn du gerade mitten in der Krise bist, wenn gerade irgendwie die Dinge schief laufen, wenn du echt suchen musst nach Dingen, für die man dankbar sein kann. Und dann hörst du vielleicht ja gut, für die kleinen Dinge am Wegesrand dankbar zu sein, für die kleinen, für das Lächeln der Verkäuferin, für die tolle Architektur, für das Gesundheitssystem, das Trinkwasser, für den Kaffee, für all die Dinge, für die kleinen Dinge. Wenn dir das schwerfällt, weil die ganzen großen Dinge in deinem Leben gerade Kacke sind, möchte ich noch gerne eine Sache so auch sagen, die mir auch echt dann hilft. Paulus hat diese Texte geschrieben. Und Paulus hat Theologie studiert bei Gamaliel, hieß er, glaube ich. Gamaliel. Und er war aber auch vom Beruf Zeltmacher, Handwerker. Der hat also Zelte genäht und sich damit sein Geld verdient. Und er sagt, das Leben hier auf dieser Erde ist manchmal wie Camping. Das schreibt er im Korintherbrief. Und Camping ist super, super cool. Stell dir vor, du machst Camping, hast ein tolles Zelt aufgebaut, hast ein Lagerfeuer, hast dir noch eine Wurst gegrillt oder einen Grillkäse und du bist am See und es gibt trotzdem keine Mücken, warum auch immer. Es ist Sonnenuntergang, du hast ein paar Freunde dabei und ihr lasst den Abend ausklingen. Es ist total still, du kannst hinterher wunderbar schlafen. So kann Camping sein. Und so kann das Leben hier auf dieser Erde sein. Ich wünsche es euch. Aber Campingurlaub kann auch etwas anderes sein. Es kann sein, dass es bitterkalt ist, dass es regnet, dass das Zelt gerissen ist und die Heringe sind verbogen. Es ist alles voller Insekten und deine ganzen Klamotten, deine Wechselklamotten, alles ist feucht und nass und du hast nichts mehr. Es ist ein Lärm auf dem Campingplatz und du kannst nie richtig pennen. Die Sanitäranlagen sind die absolute Katastrophe. So kann auch Campingurlaub sein. Beim ersten Freakurlaub, wo ich mit war, wir fahren eigentlich in den letzten Jahren immer einmal im Jahr in Urlaub, der war am Edersee und wir waren mit der Familie Roth die einzigen, die gezeltet haben. Und es war, in der ersten Nacht kam ein Unwetter, was ist so in der Form, weiß nicht, ob ich sowas schon mal erlebt habe. Es hat 4-5 Stunden quasi direkt über unserem Zelt gekreist. Mit Blitz und Donner und es war furchtbar. Wir haben im Zelt geschlafen, dann sind wir ins Auto gegangen, im Kofferraum vom Opel Zafira mit 4 Leuten. Dann sind wir wieder ins Zelt gegangen, dann sind wir wieder in den Opel Zafira gegangen. Und hinterher war ich so müde, hab ich gedacht, ach, jetzt ist mir auch echt so wurscht. Wenn mich der Blitz erschlägt, dann ist es halt so. Ich bin müde, ich kann nicht mehr. So kann Camping sein. Wir hatten an dem Campingurlaub trotzdem, also auch in dieser Nacht, erstaunlicherweise eine Bombenstimmung bei uns im Opel Zafira Kofferraum. Und trotzdem, und was auch noch lustig war, am nächsten Morgen habe ich auf mein Handy geguckt und ich hatte, ich weiß nicht, 40 Nachrichten von den ganzen Leuten, die um uns herum in irgendwelchen schönen Hütten, in Wohnmobil, Wohnwagen, im Glamping-Abteil waren. Und die haben Nachrichten geschrieben, lebt ihr noch? Ihr könnt zu uns kommen. Wollt ihr zu uns kommen? Ihr könnt bei uns auch übernachten. 40 Nachrichten. Halleluja, danke für meine Geschwister. Aber in der Situation hatte ich das nicht wahrgenommen. Ich hatte nicht drauf geguckt. Sondern das Leben war für mich halt gerade so. Übertragen auf Leute, die in der Katastrophe sind, kann ein Campingurlaub ein Vorgeschmack auf die Hölle sein. Und dann kann ein Gedanke helfen. Und dieser Gedanke ist nicht klein, sondern er ist riesig. Wenn du weißt, der Campingurlaub hat ein Ende, noch eine Woche, dann holt mich endlich meine Papa oder meine Mama ab. Eine Woche noch, hier aushalten, irgendwie. Und dann komme ich nach Hause, dort habe ich eine heiße Dusche. Dort gibt es was Leckeres zu essen, dort gibt es ein super Bett. Dort kann ich schlafen, ich kann ausschlafen. Es gibt keine Leute, die dann irgendwie nachts um 3 noch plötzlich anfangen, Geschirr zu waschen, direkt neben den Sanitäranlagen, die neben meinem Zelt sind. Es gibt trockene Wäsche, es gibt Wärme, all die Dinge, die du so vermisst. Und dieses Bild greift Paulus auf und er sagt, in diesem Zelt, da seufzen wir. Und so viele Leute seufzen hier in diesem Zelt Dasein auf dieser Welt. Und wir wünschen uns manchmal, dass endlich das Haus vom Himmel kommt, in dem wir wohnen können. Und das ist eine Riesenhoffnung. Das ist weit mehr, und das hilft Leuten, das hat Leuten über die Jahrhunderte durchgehalten, dankbar zu bleiben, positiv zu bleiben, gesunde Gedanken zu haben. Seid reichlich damit, euch zu bedanken. Bei den Leuten um euch herum und bei Gott. Paul und Jean, kommt ihr nach vorne? Ihr anderen, wir machen jetzt Lobpreis. Und wenn ihr könnt, dann öffnet doch mal die Hände, schließt die Augen und betet mit mir. Lieber Vater im Himmel, ich finde das erstaunlich, dass in unserem Gehirn irgendwie das, was wir so denken, was wir in den letzten 40 Jahren gedacht haben, oder welche fremden Gedanken wir so alle zugelassen haben in unserem Hirn, dass das echt so viel ausmacht. Und Gott, ich bitte dich darum, dass auch hier heute Morgen, dass dieser Gottesdienst irgendwie uns motiviert, deine Gedanken zu denken. Ein bisschen was von deinen positiven Gedanken über uns, deiner Begeisterung über uns in uns aufzunehmen. Ja. Und ich bitte dich darum, dass wir Leute sind, die nicht an ihren Wurzeln sparen, die da rein investieren. All die vier Punkte, die da gerade auf der Liste standen. Und vor allem in die stärkste Wurzel, das ist unsere Wurzel bei dir. Herr Jesus, ich weiß manchmal selber nicht genau, wie ich das machen soll, wie das geht, aber du weißt das und irgendwie kriegst du es auch hin mit uns. Amen.